Liebe Brüder und Schwestern, unser Thema heute Morgen heißt Große Freude, die Weisen und der Stern von Bethlehem. Gelten die Abstandsregeln auch im Universum? Morgen Abend werden sich Jupiter und Saturn nicht an die Abstandsregeln halten. Das heißt, sie werden einander besonders nahe kommen, und wenn wir als irdische Beobachter das Ganze betrachten, dann werden wir Jupiter und Saturn in einen Lichtpunkt verschmelzen sehen. Natürlich sind immer noch 650 Millionen Lichtjahre zwischen ihnen, oder sind das 650 Millionen Kilometer? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also auf jeden Fall eine enorme Distanz, aber sie erscheinen aus unserer Perspektive als ein Lichtpunkt, ein besonders heller Lichtpunkt, und man nennt das die große Konjunktion. Das passiert nur alle 20 Jahre, also morgen Abend. Bitte alle rausgehen und in den Himmel schauen. Und vielleicht werdet ihr dann dort das sehen, was die Weisen beobachtet haben und was wir in der Bibel als den Stern von Bethlehem kennen. Der Johannes Kepler, der große Astronom, der hat sich darüber schon Gedanken gemacht und hat zurückgerechnet und hat herausgefunden, im Jahre 7 vor Christus, da gab es bereits so eine große Konjunktion, und das könnte ja der Stern von Bethlehem gewesen sein. Wir wollen miteinander lesen. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn es steht geschrieben durch den Propheten Micha: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. In Vers 10 lesen wir: Und als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Im Griechischen steht hier charan megalen, megalen, also mega. Und von diesem Vers aus bin ich zur Mega-Freude gekommen und von dort zur großen Freude. In dieser Predigt möchte ich euch Gottes Freude ins Herz predigen. Und Gottes Wort will euch Freude machen in einer Zeit, wo einem oft nicht nach Freude zumute ist, wo man aus verschiedenen Gründen zu Recht bedrückt ist, soll Freude in euer Herz kommen. Und wir haben in diesen 12 Versen ganz viel Grund, uns zu freuen. Und das wollen wir miteinander entdecken, was für eine Megafreude in diesem Wort steckt. Große Freude, denn sein Stern ist aufgegangen. Große Freude, denn Gottes Wort hat sich erfüllt. Und große Freude, denn dein König und Retter ist geboren. Also das erste, große Freude, denn sein Stern ist aufgegangen. Da kommen diese Weisen aus dem Morgenland. Morgenland ist einfach übersetzt hier vom Griechischen das Land des Sonnenaufgangs. Also aus Jerusalem gesehen, Land des Sonnenaufgangs, das ist Irak und Persien. Also wir denken jetzt hier an unsere persischen Geschwister. Die Weisen kamen aus entweder Persien oder dem Irak, also Babylon, Mesopotamien, da kamen die her. Und sie kommen nach Jerusalem. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da kommen diese Weisen und sie wissen, dass der König der Juden, der Retter der Welt geboren ist und sie wollen ihm die Ehre geben. Sie wollen ihn anbeten und schon in ihrer Heimat haben sie Geschenke zusammengepackt. Und zwar besondere Geschenke, Geschenke, die man nur den Göttern opferte oder die man den Königen brachte zu ihrer Thronbesteigung. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wertvolle Geschenke haben sie gebracht. Wer waren denn diese Weisen? Der Begriff, der hier verwendet wird, ist der Magos. Und der Magos, davon stammt unser Wort die Magier ab. Und das ist ein Wort, das in der persischen Sprache verwurzelt ist. Und die Perser hatten eine Priesterkaste, führende Männer des Staates, und das waren die Magier. Und die verstanden sich auf Zeichendeutung, Traumdeutung, Sternbeobachtung und Sterndeutung. Und sie waren gefragte Experten an den Königshöfen der Perser und der Babylonier. Der Philosoph und Religionsgründer Zarathustra war solch ein Magos. Als König Nebukadnezar 600 Jahre vor Christus einen Traum hat, da braucht er Traumdeuter. Und wir lesen in Daniel 2, Vers 2, im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und in dieser Aufzählung, in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel, finden wir wieder den Begriff Magos. Also genau den Begriff, den wir hier bei den Weisen aus dem Morgenland finden. Also solche Leute kommen jetzt aus dem fernen Iran oder dem fernen Irak, kommen sie aus Mesopotamien nach Jerusalem, um Jesus zu begrüßen. Das waren Männer, die waren eigentlich nicht ganz koscher. Erstens waren das Götzenanbeter, die kannten ja den Gott Israels nicht. Und dann waren das schwerst okkult belastete Leute. Die waren in Magie, in okkulte Künste, in Wahrsagen, in Hellsehen und in allerlei solcher dunklen, finsteren, man würde sagen heute okkult oder esoterischen Praktiken, waren die zutiefst verstrickt. Aber diese Sterndeuter, zu diesen Götzenanbetern, zu diesen Heiden, spricht jetzt der lebendige Gott und macht ihnen klar, dieser Stern, den ihr da beobachtet, der kündigt euch an, dass der Judenkönig geboren ist und dass der Retter der Welt gekommen ist. Zieht hin. Und ich finde das einfach faszinierend, dass Gott das macht. Dass Gott das gerade so macht. Dass Gott gerade diesen Leuten begegnet. Und das ist ja nicht zufällig. Erstmal sind es Heiden. Keine Juden. Und damit wird schon die ganze Weltmission angekündigt. Es ist der Retter der Welt, der dort geboren ist. Und jetzt müssen diese Weisen als die ersten Heiden sozusagen das erkennen und dorthin ziehen. Faszinierend. Und dann sind das Leute, die die Antworten auf die Fragen ihres Lebens in den Sternen suchen. Da, von dort wollen sie wissen, wie die Zukunft aussieht, was passiert, wie man den Königen guten Rat gibt, wie sie ihr eigenes Leben gestalten sollen. Sie gucken in die Sterne und sie hoffen, irgendwie etwas von dort zu bekommen. Und andere Praktiken, die sie begehen, schauen in ihre eigene Seele hinein, meditieren oder haben Träume, die sie deuten, versuchen irgendwie an Wahrheit zu kommen. Sie sehnen sich nach Wahrheit, aber sie suchen an der falschen Stelle. Und jetzt kommt dieser gnädige Gott und begegnet ihnen gerade so, wie sie es in ihrer Sprache verstehen, mit einem Stern. Ich finde das genial, das ist Liebe Gottes pur. Er lässt einen Stern aufgehen, damit diese völlig in Astrologie und Okkultismus und Spiritismus und Esoterik verstrickten Leute Wahrheit finden. Und er begegnet ihnen in ihren Träumen. Wir lesen das ja in Vers 12, dass er in den Träumen zu ihnen spricht. Der lebendige Gott begegnet ihnen gerade so, wie sie es brauchen und verstehen. Und ist das nicht genau das, was Gott auch mit uns allen gemacht hat, dass er uns aus unseren Verirrungen und Verstrickungen ganz persönlich herausgeführt hat und begegnet ist, da wo wir in großer Not waren, da wo wir erlösungsbedürftig waren, da wo wir nach Antworten gesucht haben an der falschen Stelle, er hat uns so geführt, dass wir das verstehen konnten, dass er der lebendige Gott ist und dass Jesus, das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz, die Antwort auf all unsere Fragen ist. Er hat auch uns aus unseren Irrwegen herausgeführt, so wie er hier diese Weisen aus ihrem Irrweg so herausgeführt hat, dass sie es verstehen konnten. Ich bin fasziniert von diesem Gott. So ein Gott der Liebe, so ein Gott der Gnade, so eine Freude. Jetzt sehen diese Sterndeuter da auf ihrer Sternwarte in Persien oder in Babylon im Irak, da stehen sie auf ihrer Sternwarte. Sie sehen diesen Stern in der Nacht, der leuchtet mit einer Intensität und sie bekommen von Gott den klaren Auftrag, ihr zieht diesem Stern nach. Und es ist der Stern des neugeborenen Judenkönigs. Diese Männer wissen das. Gott gibt es ihnen ins Herz. Warum sie das wissen, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal diese Idee. einem Stern zu folgen. Wir sind ja heute so stolz drauf, dass wir in unseren Autos Navigationssysteme haben. Macht das Navi an, dann empfängt das Navi ein Signal aus dem Weltraum von einem Satelliten und dann führt uns das Navi einmal quer durch Deutschland und landet genau da, wo wir hinwollen. Und wir finden das toll. Und wir Menschen klopfen uns auf die Schulter und sagen, wow, wir haben das Navi erfunden, GPS, Satelliten, super. Was macht Gott vor 2000 Jahren? Der stellt einen Stern an den Himmel und führt die Weisen einen Weg von 1500 Kilometern, eine Strecke, die sie zurücklegen in einem Zeitraum von circa 3,5 Monaten. Die antiken Reisezeiten sind sehr viel länger als das, was wir heute haben. Man musste ja die Tiere versorgen. Das war ja eine größere Reisegesellschaft. Man kann wirklich sich vorstellen, eine größere Karawane. Es waren ja auch nicht nur 3 Weise, das können gut 10 oder 15 gewesen sein. Eine ganze Gruppe von Leuten, die waren von der allerhöchsten Kaste in Mesopotamien und die hatten Geld und die hatten natürlich Diener und Begleiter, die sie führten und begleiteten. Und diese große, ungewöhnliche Reisegesellschaft macht sich jetzt da auf den Weg und folgt immer des Nachts diesem Stern. Das war in der Antike üblich, man reiste nachts, weil man dann sowieso den Sternenhimmel hatte für die Navigation. Außerdem war es nicht so heiß. Also es gab verschiedene Gründe, warum man nachts reiste. Der Stern von Bethlehem war aus meiner Sicht nicht die große Konjunktion von Jupiter und Saturn, die wir morgen Abend beobachten können und wie es Johannes Kepler gedacht hat, sondern wahrscheinlich ein extra für diesen Zweck geschaffenes Navigationszeichen. Werner Gitt schreibt, der Stern von Bethlehem war ein speziell von Gott neu geschaffenes Reisezeichen, das dem einmaligen Zweck diente, die Weisen zu dem neugeborenen Retter zu führen. Und das passt zu Vers 9, da heißt es nämlich, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie in Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her. Das heißt, sie sind in Jerusalem und jetzt für den Weg der 9 Kilometer nach Bethlehem in südöstlicher Richtung folgen sie wiederum diesem Stern. Und das funktioniert nicht, wenn das die große Konjunktion von Saturn und Jupiter ist, denn die ist ja nicht mehrere Wochen in dieser Art zu sehen am Himmel, sondern das ist ja immer nur ein Kurzereignis. Was ich spannend finde, ist, dass Gott selbst die Sterne mit in diese Freude der Schöpfung mit hineinnimmt und sagt, der Erlöser ist geboren, der Retter ist da. Selbst die Sterne stimmen in diesem Jubel mit ein. Und wenn man sich das Leben Jesu anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass immer wieder auch der Kosmos, die Sterne, diese Schöpfungszeichen Gottes einbezogen werden. Als Jesus in der 9. Stunde am Kreuz stirbt, da wird die Sonne verfinstert. Die ganze Schöpfung geht in tiefe Trauer über, dass die Geschöpfe ihren Schöpfer an das Kreuz genagelt haben. Alles verdunkelt sich über diesem schlimmsten Moment der Menschheitsgeschichte, dass wir unseren eigenen Gott in Menschengestalt ans Kreuz nageln. Aber 3 Tage später, Jesus steht auf von den Toten und das ist früh am Morgen und man muss sich so einen herrlichen Sonnenaufgang über Jerusalem vorstellen oder über Israel. Er steht auf von den Toten in die aufgehende Sonne hinein. Die Schöpfung jubelt mit über den Mann am Kreuz, der den Tod überwunden hat und von den Toten aufersteht. Die Schöpfung jubelt mit. Und wenn er wiederkommt, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes. Im Psalm 19 heißt es, und die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Die ganze Schöpfung, die Sterne, die Planeten, alles stimmt ein in das Erlösungswerk Christi. Und deshalb wollen wir uns mit diesem aufgehenden Stern und mit den Weisen freuen. Freut euch. Sein Stern ist aufgegangen und kündigt uns allen und der gesamten Menschheit und der gesamten Schöpfung an, der Erlöser ist da. Der König der Juden ist geboren. Dein Retter ist gekommen. Große Freude, das ist jetzt der zweite Punkt, denn Gottes Wort hat sich erfüllt. Das ist unglaublich spannend, was wir jetzt miteinander uns anschauen werden. Denn das, was hier passiert, das kündigt Gott den Weisen ja so an, dass sie es verstehen. Sie begreifen, dieser Stern sagt uns, Jesus, den Namen kennen sie noch nicht, aber der König der Juden ist geboren. Wir müssen nach Israel ziehen. Ja, woher wissen die denn das? Also einmal verrät uns Vers 12 etwas. Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Also Gott redet zu diesen Traumdeutern im Traum. Jetzt können wir uns vorstellen, in Mesopotamien, in ihrer alten Heimat, haben sie auch einen Traum gehabt und Gott hat ihnen gesagt, was dieser Stern bedeutet. So könnte es gewesen sein. Aber was vielleicht hinzukommt oder das Eigentliche war, diese Männer kannten die Bibel. Ja, woher kannten die denn die Bibel? Das sind doch Heiden, die weit im Osten leben und nicht in Israel. Die Juden sind im 7. Jahrhundert vor Christus und im 6. Jahrhundert vor Christus in den Osten deportiert worden. Sie sind 586 vor Christus von König Nebukadnezar aus Israel nach Mesopotamien deportiert worden, nach Babylon. Und was haben sie mitgebracht? Sie haben die Bibel mitgebracht. Und Daniel wurde mit der Bibel einer der führenden Männer am babylonischen Königshof und später am persischen Königshof. Und mit wem hat er dort aufs Engste zusammengearbeitet? Mit genau den Magoi oder diesen Magiern. Mit denen hat er zusammengearbeitet. Die waren die Führungselite, die Leute, die Nebukadnezar und die persischen Könige später beraten haben. Und die haben Informationen ausgetauscht und Daniel war für die der Führer. Und was hatte der Daniel für ein Buch? Und so haben die Magierkaste, diese Magierkaste hat Zugang bekommen zur Bibel. So, und das geht dann über die Generationen weiter. Die haben ihr Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. Und deshalb gab es die Prophezeiungen, dass ein König kommen würde, auch in Persien oder in Babylon. Wir lesen 4. Mose, Kapitel 24, Abvers 15. Hört genau hin, was da steht. Das ist 1500 Jahre vor diesen Ereignissen aufgeschrieben worden. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Und ein Zepter aus Israel aufkommen. Und er wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Das bedeutet, er wird den Satan niedertreten und wird die Macht des Bösen zerstören. Und wer ist es? Es ist ein Stern aus Jakob und ein Zepter aus Israel. Und wenn jetzt diese Weisen so klug sind, wie sie klug sind, dann kombinieren sie. Der Stern, der da über Israel aufgeht, ist die Ankündigung dieses Königs von dieser Prophezeiung, die hier steht. 1500 Jahre lang steht diese Prophezeiung hier und jetzt erfüllt sie sich. Und Gott macht diesen Männern im Herzen klar, auf zu diesem König der Juden, denn in ihm kommt der Retter der Welt auf die Erde. Fantastisch! Das ist einfach genial! Ich kann mich da riesig mitfreuen und ich hoffe, ihr freut euch auch mit. Da kann ich Corona vergessen, wenn ich das höre und sehe und lese und begreife, was Gott hier getan hat, wie er diesen Männern die Augen geöffnet hat und sie dann darüber geführt hat nach Jerusalem. Das war das erste Verheißungswort. Das zweite Verheißungswort, das finden wir im Propheten Jesaja. Jesaja 9, Abvers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Also auch hier geht wieder ein Licht auf über einem Volk, das in der Finsternis lebt. Und dann, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das steht schon 700 Jahre lang in der Bibel. Diese Worte konnten auch in Babylon gelesen werden, weil Daniel sie dort mitgebracht hat. Und wenn die Weisen das gelesen haben, dann begriffen sie das Licht, das aufgeht, das Königskind, das geboren ist. Hier ist von einem neugeborenen Kind die Rede. Ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist geboren. Und dieses Kind ist Gott, ewig Vater, der Retter. Israels Messias. Denn man fragt sich doch ja, warum fallen diese Weisen denn vor dem Kind nieder und beten es an? Woher können die denn wissen, dass da der lebendige Gott anzubeten ist in diesem Jesus? Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, aber sie hatten auch die Schrift, wo es alles steht, angekündigt. Freude. Freude, wenn man das begreift. Freude, wenn man das nachvollziehen kann. Freude, die auch in den Herzen dieser Weisen war, als sie da unterwegs waren. Wir lesen es hier ja, hoch erfreut, mega Freude im Herzen. Und jetzt haben wir noch ein drittes Verheißungswort. Also einmal dieses Wort aus 4. Mose, dann das Wort aus Jesaja. Und jetzt kommt in Jerusalem noch ein drittes Prophetenwort dazu und das in einer ganz spannenden Situation. Diese Magier kommen jetzt nach Jerusalem, sie fragen nach dem neugeborenen König der Juden und ganz Jerusalem gerät in Aufregung. Hallo, ein König der Juden? Herodes sitzt auf dem Thron. Herodes war ein Idumäer, ein Mann aus Edom. Damit hatte er ein Problem. Die Juden haben ihn nicht akzeptiert. Er war von den Römern dort eingesetzt. Und die Idumäer waren ein Volk, das im stetigen Kampf gegen Israel stand. Und nun sitzt ein Idumäer, ein Edomiter, auf dem Thron in Jerusalem. Und jetzt kommt die Nachricht, ein neugeborener König der Juden ist gekommen, ist geboren worden. Könnt ihr euch vorstellen, was mit dem Herodes passiert ist? Der hat Panik gekriegt. Der hat gesagt, oh, das muss ich sofort verhindern. Ich muss wissen, wo dieses Kind ist und muss es sofort umbringen. Deshalb ruft Herodes jetzt in Jerusalem alle führenden Theologen, Schriftgelehrten, Pharisäer und wer alles Ahnung hatte vom Wort Gottes, die ruft er zu seinem Thron, in den Palast. Und das ist, was das für eine illustrige Gesellschaft da gewesen ist. Ja, da stehen diese exotischen Magier mit ihrer Tracht aus dem fernen Osten. Dann sind da die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohepriester, der König auf seinem Thron. Und jetzt wird die Bibel rausgeholt. Wo wird der Messias geboren? Das wollen wir jetzt wissen von euch. Und die Theologen, die wissen genau Bescheid, die blättern nach oder holen ihre Schriftrollen raus und die sagen, ja, Micha 5 steht auch schon seit 700 Jahren hier geschrieben. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das wird da jetzt in dem Palast vor dem Thron laut verlesen und alle hören es, aus Bethlehem kommt der Messias. Und Herodes denkt nur eins, wie werde ich den wieder los? Wie kann ich den umbringen, damit meine Herrschaft bestehen bleibt? Die Weisen sagen, großartig, wir haben es gehört, wir müssen nach Bethlehem. Und dann, als sie dann sich auf den Weg machen später und nach Bethlehem ziehen, steigt der Stern wieder, also ist der Stern wieder zu sehen und führt sie nach Bethlehem und da steigt halt diese große Freude in ihnen auf. Jetzt verbindet sich der Stern mit dem Prophetenwort und sie wissen, wir sind auf der richtigen Spur und sie merken einfach, das sind alles keine Zufälle. Wir werden hier von dem lebendigen Gott geführt. Sowas kann nur Gott machen. Eine Sache 700 Jahre vorher ankündigen und dann es werden lassen. Das kann nur der lebendige Gott. Deswegen ist der lebendige Gott nur durch das Wort Gottes in der Bibel zu finden. Hier ist der Weg und die Wahrheit und das Leben in Jesus, der hier in der Bibel offenbart wird. Jetzt kommt ein drittes. Große Freude, denn dein König und Retter ist geboren. Große Freude, denn dein König und dein Retter ist geboren. Welch ein Kontrast. Welch ein Kontrast. Die Weisen sind voller Freude, voller Spannung, Jesus zu sehen. Und dann Herodes mit dieser panischen Angst vor dem Machtverlust. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Ihr Lieben, hier wird dreist gelogen, um die Macht zu erhalten. Und die Weisen durchschauen das nicht. Die durchschauen das erst, als Gott es ihnen im Traum offenbart. Später heißt es, er ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Es gibt, Bonhoeffer hat es so ausgedrückt, eine große Maskerade des Bösen. Das Böse zieht sich Masken an und ist nicht zu durchschauen. Und das sehen wir durch den Lauf der Geschichte, dass immer wieder die Herrscher, in welcher Regierungsform auch immer, sich Masken angezogen haben und das Böse hinter guten Worten verborgen haben. Bonhoeffer hat das eben die große Maskerade des Bösen genannt und Wir sollten uns nicht wundern, wenn auch das in unseren Zeiten geschieht, selbst in einer Demokratie. Alle Herrschaftsformen sind von dieser Pervertierung und dieser Maskerade des Bösen betroffen. Denn nur Christus kann eine gute Herrschaft aufrichten. Bonhoeffer hat gesagt, nur der, der tief im Wort Gottes verwurzelt ist, durchschaut diese Maskerade. Deshalb müssen wir Leute des Wortes sein, Leute der Bibel und wirklich das kennen, was hier steht, damit wir die Maskerade durchschauen, wenn sie auch uns in falsche Richtung führt. Manche meinen, Herodes sei doch gar nicht so schlimm gewesen. Gibt es mittlerweile Bücher drüber, dass das, was in der Bibel steht über Herodes, gar nicht zutrifft und dass alles nur Legende ist, hier mit dem Kindermord zu Bethlehem. Aber wenn man die Historiker fragt, ich zitiere hier mal Theodor Mommsen, er schreibt über Herodes, es gibt wohl kein Königshaus irgendeiner Zeit, in welchem die Blutfehde zwischen Eltern und Kindern, zwischen Gatten und Geschwistern in gleicher Weise gewütet hat. Hinzu kommt die völlige Zwecklosigkeit der meisten in der Regel auf grundlosen Verdacht verfügten Exekutionen. So war der Herodes tatsächlich. Aber welch ein Kontrast auch hier. Dieser König, der versucht, seine Macht zu erhalten und dafür Menschen umbringt, kleine Babys tötet, damit er seinen Platz auf dem Thron erhält. Und dann dieses Kind in der Krippe, das bereit ist, in den Tod zu gehen, damit wir das ewige Leben bekommen. Der König, der für seine Untertanen stirbt, den muss man mir mal zeigen. Den finde ich nur bei Jesus, den König, der für dich und für mich bereit ist, sich an ein Kreuz nageln zu lassen. So sehr liebt dieser König dich, dass er bereit ist, für dich in den Tod zu gehen, für seine Untertanen. Na, welchem König will man denn da folgen? Den Herodesen der Geschichte oder diesem einen Jesus? Wir folgen Jesus nach und wir kommen zu diesem Jesus und machen es wie die Weisen und beten ihn an. Und die Theologen? Die Theologen sind eine ganz besondere Kaste. Die kennen das Wort, die wissen, in Micha steht's, Bethlehem wird er geboren. Jetzt kommen diese Magier und sagen, hey, der neugeborene König der Juden ist da, wo ist denn das? Bethlehem. Also, nach Bethlehem, auf! Da müssen wir gucken, ob das stimmt. Und die Theologen? Meint ihr, dass irgendein Pharisäer, Priester, Schriftgelehrter mitgegangen? Wir hören nichts davon. Die sind alle fein zu Hause geblieben. Hallo, da wird der Messias angekündigt und die einzigen, die hingehen, sind die Esoteriker aus Babylon und die armen Hirten vom Felde. Alle anderen bleiben zu Hause. Ich glaub's nicht. Das ist doch der Hammer. Die kennen das Wort und tun's nicht. Und wer so ein bisschen wach ist und hinhört, was heute so geschieht und mal nach Bremen guckt, was da passiert, der weiß, dass es bis heute so ist. Sie kennen das Wort, aber sie tun es nicht. Das ist ein Problem. Aber wir wollen uns davon nicht beirren lassen, denn die Weisen haben sich auch nicht davon beirren lassen. Ist doch egal, wenn ihr alle hier bleibt, Herodes, die Priester, die bleiben alle in Jerusalem. Wir gehen dahin. Wir wollen den neugeborenen König sehen. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wir wollen ihn anbeten. Wir wollen ihn begrüßen. Wir haben Geschenke mitgebracht. Wir gehen zu Jesus. Egal, ob jemand mitkommt oder nicht. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Egal, ob deine Freunde mitgehen. Egal, ob deine Nachbarn sonntags in den Gottesdienst gehen. Egal, ob das ganze Volk sagt, diese Geschichte mit Jesus ist nur ein antikes Märchen. Geh du unbeirrt deinen Weg, Jesus hinterher. Denn er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist die Tür ins Himmelreich. Er ist die Wahrheit und das Leben, der Weg zum himmlischen Vater. Diesen Jesus, den wollen wir anbeten. Dem wollen wir die Ehre geben. Dem wollen wir nachfolgen. Und wenn wir jetzt Weihnachten zusammen feiern in diesen Tagen mit mancher Bedrückung und Last und Sorge, so wollen wir diese Freude uns nicht nehmen lassen, dass in diesem Kind vor 2000 Jahren Gott selbst auf die Erde gekommen ist. Und wohl dem, der in diesem Kind den Retter und König seines Lebens erkennen und anbeten kann. Große Freude, denn sein Stern ist aufgegangen. Große Freude, denn Gottes Wort hat sich erfüllt. Große Freude, denn dein König und Retter ist geboren. Amen.